beim Stromausfall sind wir gekommen bis zu dem antichristlichen Götzenbild auf dem Tempelplatz. Und wir haben ja gelesen in Matthäus 24, dass der Herr sagt zu den Jüngern, also zu seinen Nachfolgern, dass dann die in Judäa sind, wenn sie dieses Zeichen sehen, auf die Berge fliehen sollen, weil dann die große Drangsalzeit anbrechen wird. Nun, wir haben auch schon gelesen über den gläubigen Überrest, der umkehren wird. Wir kommen gleich zurück auf Jesaja 10, da waren wir gerade dran. Ein Überrest wird umkehren, Vers 21. Und nun ganz wichtig, was folgt. Gott sagt zu Israel, denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Ewige der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Da sind wir ganz klar in der großen Drangsal. Und Gott sagt, nicht ganz Israel wird umkehren. Nur ein Überrest wird umkehren. Zunächst diese 144.000, von denen wir schon heute Morgen gesprochen haben, für die, die da waren, die werden bezeichnet in Offenbarung 14 als Erstlinge. Das ist nicht der ganze Überrest, das sind die Erstlinge. Und diejenigen, die schon bekehrt sind, bis dieses Zeichen auftritt, die können dann fliehen auf die Berge, das sind hauptsächlich im Westjordanland, und sie werden dann nach Jordanien flüchten. Und zwar sieht man das sehr eindrucksvoll in, das auf dem Blatt angegeben, in Jesaja 16,4, wo Gott Moab, das ist im heutigen Jordanien, aufruft, seine Schutzbefohlenen aufzunehmen und zu verbergen. Die werden also Unterschlupf finden in Jordanien. Dort werden sie für 3,5 Jahre von Gott versorgt werden. Davon spricht auch Offenbarung 12, 13 bis 17. Israel wird dort als eine Frau dargestellt, die in die Wüste flieht und dort für 3,5 Jahre ernährt wird, von Gott versorgt wird. Nun, das ist der Schutz, den Gott gibt, diesem Überrest, vor der kommenden Katastrophe. Wie wird die große Drangsal ausgelöst? Durch einen Rachefeldzug des Königs des Nordens. In Daniel 11, da ist alles erfüllt. Daniel 11, Vers 1 bis zum Vers 36. Vers 35. Alles erfüllt, jedes Wort. Ab Vers 36 ist nichts erfüllt. Und da springt der Prophet in die Endzeit. Das wird noch in Vers 35 angedeutet, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und dann sind wir in Vers 36 in der Endzeit. Da wird der König in Israel beschrieben in der Endzeit, der Antichrist. Und dann in Vers 40 heißt es, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, das ist der Antichrist, der König aus Vers 36, zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Jetzt muss ich erklären, in Daniel 1 bis 35 finden sich 150 erfüllte Prophezeiungen. Ich habe das mal so durchgezählt. 150 erfüllte Prophezeiungen. Da geht es dauernd um den König des Südens und den König des Nordens. Das war in der erfüllten Prophetie immer Ägypten, König des Südens, und Syrien, König des Nordens. Ja, jetzt kommen wir plötzlich in die Endzeit. Und da heißt es von dem Antichristen, diesem scheußlichen, gottwidrigen Rebellen, der da in Daniel 11, 36 bis 39 beschrieben wird, zur Zeit des Endes wird er mit dem König des Südens zusammenstoßen. Das heißt, Israel wird einen Konflikt haben mit Ägypten. Und das gibt Syrien die Gelegenheit, dann überraschend in den Rücken zu fallen. Darum haben wir gelesen. Und der König des Nordens wird gegen ihn, den Antichristen, anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und er wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zirde. Eine Bezeichnung für Israel, das herrliche Land. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Nicht wahr? Moab wird verschont. Und dort ist der Überrest. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Äthiopier, wörtlich steht da Kusch. Kusch bezeichnet das Gebiet von Sudan, was ja islamisch ist, Eritrea und Äthiopien. Also Libyen und Kusch werden in seinem Gefolge sein, aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Ja, der Ost, da wird einiges in Bewegung kommen. Denn wenn Israel überrannt werden wird von Syrien, weil die Masse den Antichristen mit dem Götzenbild akzeptiert hat und die Verunreinigung des dritten Tempels akzeptiert hat, der Überrest kann fliehen, aber dann nimmt Gott diese schützende Hand, die er in all den Existenzkriegen, 48, 49, 56, 67, 73, bis hin zum Golfkrieg über Israel gehalten hat, die Hand wird weggehen. Das ganze Land wird überrannt werden. Ich lese weiter. Aber eben, da werden dann andere Bewegungen in dieser Welt, in den Nahen Osten, aufmarschieren. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer, das Mittelmeer, und dem Berg der heiligen Zirde. Das ist der Tempelberg. Interessant, der hat es auf dem Tempelberg abgesehen. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also da haben wir eine Kurzbeschreibung, wie also Syrien das alles überrennen wird. Übrigens können wir einen Schlachtplan zeichnen. Vers 40. Gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern auf dem Landweg und mit vielen Schiffen. Da kommen wir also über den Mittelmeerweg. Das sind zwei Linien von Norden her. Dann gibt es natürlich noch viele andere Stellen, die sprechen über diesen Angriff. Psalm 83 ist ganz besonders wichtig, wo man eine riesige Koalition findet von heute islamischen Nationen, die das Ziel haben, Israel vollständig zu vernichten. Und dann heißt es dort, dass sie die Wohnungen Gottes erobern wollen. Da haben wir es. Den Tempelberg zurückerholen. Dann ist ganz eindrücklich, ausführlich Jesaja 28, 14, bis 29, 24 und dann Sacharja 12, 1, 2 und 14, 1, 2. Also Syrien wird Jerusalem einnehmen. Ich lese aus Sacharja 14. Oder mal Sacharja 12, 1, 2. Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Dann Sacharja 14. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird eingenommen. Und die Häuser werden geplündert werden. Und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Ganz eindrücklich in Jesaja 28, 29 wird gezeigt, wie Jerusalem in die größte Bedrängnis hineinkommen wird. Das ist diese große Drangsalzzeit, die dann auslösen wird, dass auch der Westen intervenieren wird nach Armageddon und so weiter. Wir gehen nicht jetzt auf diese Details ein. Es geht mir nur einmal darum, um anhand von Matthäus 24 die Hauptereignisse in einem Kapitel fassen zu können. Dann kann man nämlich das weit zerstreute Material dann auch später besser einordnen ins Puzzle. Also Jerusalem wird eingenommen und 2/3 der Bevölkerung Israels kommt ums Leben. Zacharja 13, 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. 2 Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der 3. Teil davon wird übrig bleiben. Und ich will den 3. Teil ins Feuer bringen. Ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. 2/3 kommen ums Leben von der israelischen Bevölkerung. Aber 1/3 in dieser größten Not gelangt zur Umkehr. Wir haben gelesen in Matthäus 24, der Herr Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht von Gott verkürzt würde, so würde kein Fleisch überleben oder gerettet werden. Das heißt, kein Mensch würde überleben, wenn Gott die große Drangsal nicht auf 3,5 Jahre, 42 Monate, 1260 Tage festgelegt hätte. Ich habe die Stellen aus der Offenbarung dazugegeben, Offenbarung 11 und 12. Sonst würde kein Mensch überleben. Aus der Sicht der heutigen Massenvernichtungswaffen können wir das verstehen. Für die Jünger war das ein Rätsel, wie die Menschheit an den Abgrund der Selbstvernichtung kommt. Und dann haben wir gesehen, am Ende nach dieser Drangsal wird der Menschensohn auf den Wolken des Himmels erscheinen. Matthäus 24, 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in den Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit Macht und großer Herrlichkeit. Jesus Christus erscheint als König der Könige. Und Matthäus 24, 31, das haben wir heute Morgen in Verbindung mit dem Schofarhorn schon gesehen, das ist das Horn zur Versammlung der noch übrig gebliebenen Juden in der weltweiten Zerstreuung. Erst dann kommen die zurück ins Land. Das entspricht Hesekiel 39, 25 bis 29, wo ganz am Anfang des tausendjährigen Reiches Gott sagt, dass er alle, die noch übrig geblieben sind in der Zerstreuung, wieder zurückführen ins Land, dass keiner mehr übrig bleibe. So haben wir also anhand eines Kapitels einen wunderbaren Zugang zu diesem riesigen, umfassenden Thema der biblischen Prophetie. Aber der Herr hat uns das gegeben in den Evangelien als Hilfe zum Einstieg in das Studium der Prophetie. Es gibt uns so auf kurzem Raum eine wunderbare Übersicht. Jetzt gehen wir aber weiter. Wir haben ja am Anfang gesehen, die Jünger haben 4 Fragen gestellt. 1 und 2 haben zu tun mit dem Untergang des Staates Israel im Jahr 70. 3 und 4 haben zu tun mit der Zeit, wo der Staat Israel wieder entsteht, wo der Feigenbaum wieder kommt. Ja? Interessant, dieser Parallelismus. Gut, und der Herr gibt auch Antwort auf die Fragen 1 und 2. Was war das schon? Wann wird der zweite Tempel zerstört werden? Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Diese Fragen werden ausführlich behandelt in Lukas 21, 8 bis 11. Dazu gibt es keine Parallele in Matthäus 24. Und es gibt ein wenig davon in Markus 13, 6 bis 8. Aber der Herr führt dann das gleich weiter in einer Linie bis in die Endzeit. Schauen wir mal Lukas 21 an. Da haben wir ja bereits etwas gelesen. Ab Vers 5. bis 7. Dann in Vers 8 beginnt der Herr, diese Wehen der Endzeit zu beschreiben, in Übereinstimmung mit Matthäus 24, oder? Vers 8, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's, und so weiter. Dann Krieg, Empörung, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich, große Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse, Terrorismus und große Zeichen vom Himmel. Jetzt bin ich bei Vers 11. Jetzt kommt 12. Und da sagt der Herr etwas, was wir in Matthäus 24 gar nicht gefunden haben. Vor diesem allem aber. Ich habe in meiner Bibel dieses Wort vor ganz speziell gekennzeichnet. Also in den Versen 8 bis 11 spricht der Herr über die Wehen, die Geburtswehen der Endzeit, am Ende der Schwangerschaftsperiode, ja? Und jetzt spricht er darüber, über das, was vor der Endzeit der Schwangerschaft ist. Vor diesem allem aber. Damit wird der zeitliche Rückgriff gemacht in einer früheren Zeit dieses Zeitalters der Schwangerschaft. Man beachtet das auch in Markus 13,10, wo der Herr sagt, zuvor. Das ist dort die kleine Parallele, zuvor. Also, Lukas 21,12 grenzt sich deutlich gegen die Endzeit ab. Die nur in diesem Evangelium zu findende Zeitmarkierung muss unbedingt gut beachtet werden. Vor diesem allem aber. Die Verse 12 bis 19 enthalten Aussagen, die sich für die Jünger Jesu in den Jahren 32, Kreuzigung und Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten, bis 68 exakt erfüllt haben. Und die sind ganz gut nachzuweisen, zum Beispiel durch die Apostelgeschichte. Was sagt der Herr? Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Denken wir zum Beispiel nur in Verbindung mit dem Apostel Paulus, war vor dem Landpfleger Felix, vor Porcius Festus, er war vor dem König Agrippa, er war vor dem Kaiser Nero in Rom. Oder denken wir an die Apostel Petrus und Johannes und an die Zwölfe, sie waren, Apostelgeschichte 3, 4 und 5, wiederholt vor dem Synedrium, vor dem höchsten Rat. Und ihre Zeugnisse werden uns eindrücklich in der Apostelgeschichte dokumentiert. Dann Stephanus, wieder vor dem Hohen Rat, im Tempel, in der königlichen Säulenhalle. Sein Zeugnis, Apostelgeschichte 7, umfasst 5% des Textes der Apostelgeschichte. So wichtig war dieses Zeugnis eben vor diesen jüdischen und heidnischen Behörden. Nun, was sagt der Herr weiter? Vers 13. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. All diese Verfolgungen, die die Jünger durchmachten, Saulus hat ja veranlasst, dass man überall die Christen von jüdischer Seite her, von der Synagogenautorität her, gefangen nahm, schlug und so weiter. Haben sie alles erlebt, aber es war ein Zeugnis, Gelegenheit zum Zeugnis. Vers 14, setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welche alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Denke nochmals an Apostelgeschichte 7, Stephanus. Niemand konnte der Weisheit des Stephanus irgendwie Widerstand entgegenstellen. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Und sie werden etliche von euch zum Tode bringen. Finden wir auch in der Apostelgeschichte, das Martyrium verschiedener Zeugen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Also, das hat sich eindrücklich erfüllt. Jetzt kommen wir zu Vers 20. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Jetzt schauen wir mal. Das haben wir doch nirgends gefunden in Matthäus 24. Das Zeichen Jerusalem von Heerscharen umzingelt. Und dann in der Folge sagt der Herr, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Das klingt fast gleich wie in Matthäus 24. Aber dort, Matthäus 24, 15, war das Zeichen, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, das Götzenbild, an heiligem Ort stehen seht, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Aber das ist was anderes. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, als dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Heerscharen, oder man kann übersetzen Militärlager. Nun, das war so. Im Jahr 66 kam es zum Ausbruch einer jüdischen Revolte gegen die Römer in Galiläa. Der letzte Prokurator Gessius Florus wollte den Tempelschatz in Jerusalem plündern. Und das brachte es fast zum Überfließen. Die Juden machten einen Aufstand in Galiläa und schlugen die römischen Legionen zurück. Das gab natürlich riesigen Aufwind, diese Erfolge. Aber dann zogen die Römer immer mehr Legionen zusammen nach Israel. Übrigens, schließlich haben die ein Drittel der Legionen im ganzen Weltreich, was ja bis England ging, in Israel zusammengezogen. Schlicht ein Wahnsinn. Also, dann haben sie schließlich Galiläa niederschlagen können, den Aufstand, und sie haben auch die jüdischen Besiedlungen in Jordanien erobert, sind dann weiter hinuntergekommen in den Süden nach Judäa, haben einen Ort nach dem anderen erobert, dann sind die Legionen am Toten Meer entlang gekommen von Süden her nach Qumran. Das war der Moment, wo die Qumran-Leute sahen, jetzt kommt das Ende. Die Rollen aus der Bibliothek ab in die Höhlen. Die Rollen, in denen bereits vorausgesagt war, dass der Staat Israel untergehen würde und dass er eines Tages dann wieder erstehen würde, die haben sie ihnen in die Höhlen gebracht. Die Römer haben Qumran zerstört. Man konnte bei den Ausgrabungen die Ascheschicht aus dem Jahr 68 ganz klar datieren. Alle Münzen unter der Ascheschicht stammten höchstens aus dem Jahr 68 und früher, keine späteren. Jahr 68, da gingen sie weiter nach Jerusalem hinauf und begannen ihre Armeelager rund um Jerusalem aufzustellen. Jetzt haben wir das. Wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Armeelagern, als dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Ja, jetzt, was sollte geschehen? Flucht, oder? Aber es geschah noch was. Kaiser Nero beging Selbstmord. Muss man sich mal vorstellen, Bush würde Selbstmord machen. In der momentanen Situation, was würde das auslösen? Kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, an diesem Kopf hängt ein Weltreich. An Nero hing ein Weltreich. Und die sind im Krieg, der Kaiser tot. Vespasian war der große General in Israel, der hat den Krieg gestoppt. Der wollte Kaiser werden. Reiste dann nach Rom, und es gelang ihm, er wurde Kaiser. Aber das gab einen Kriegsstopp. Und die jüdischen Christen, die haben Lukas 21, 20 ernst genommen. Die sind samt und sonders aus dem Land Israel und aus Jerusalem auf die Berge geflohen und dann über den Jordan nach Pella. Und dort war Agrippa der zweite König, der hat sie als friedliebende Leute aufgenommen. Die haben dort Zuflucht gefunden, in Jordanien. Agrippa, das ist der König, den wir kennen aus Apostelgeschichte 26. Paulus hat doch vor ihm ein ganzes Kapitel, eine Verteidigungsrede gehalten. Und er hat dann so spöttisch gesagt, über kurzem werde ich ein Christ werden. wenn du mich so in diesen Argumenten überzeugst. War ganz spöttisch gemeint. Aber Agrippa bespricht dann diese Gerichtsverhandlung und sagt, dieser Mann hat nichts Todeswürdiges getan. Er ist ungefährlich. Das ist völliger Unsinn, dass Christen staatsgefährdend sind. Die sind ungefährlich. So hat Paulus ihn überzeugt, dass Christen ungefährlich sind. Und das hat zur Rettung aller jüdischen Christen geführt. Denn dieser selbe Agrippa hat sie aufgenommen in Pella, nachdem sie diese Flucht da befolgt hatten. Und übrigens noch zu Nero. Paulus kam ja vor Nero in der ersten Gefangenschaft und wurde dann freigelassen. Er hat dann noch etwas evangelisiert und wurde wieder festgenommen. Und dann im Jahr 66, 67 wurde er in Rom geköpft von Kaiser Nero. Und auch Petrus, aber weil er kein römischer Bürger war wie Paulus, wurde er gekreuzigt. Auch um 67. Diese beiden apostolischen Märtyrer haben aus der Todeszelle in Rom der eine den zweiten Timotheusbrief geschrieben und der andere den zweiten Petrusbrief. Ernstliche Abschiedsreden dieser großen Apostel, der Juden und der Heiden. Sehr feierlich. Und dann, kurz darauf, hat Gott eingegriffen mit dem Selbstmord Neros. Das war ein göttlicher Schlag auf diesen Gottlosen. Ja, so sind die erstaunlichen Zusammenhänge. Diese Ermordung der Apostel führt zum Selbstmord Neros. Nero führt zum Stopp des Krieges im Jahr 68 und das macht es den Christen möglich, alle befreit und gerettet zu werden nach Pella. Jetzt lesen wir aber weiter in Lukas 21, 22. Oder Vers 21. Dass alsdann die Judäer sind auf die Berge fliehen und die in ihr, das ist Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Land sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Als Vespasian Kaiser geworden war, schickte er Titus, um den Krieg wieder aufzunehmen. Titus kam im Frühjahr 70 und das war gerade vor dem Passafest. Alle Juden müssen ja zum Tempelberg gehen, um dort ihre Passalämmer zu schlachten. Die darf man nicht irgendwo schlachten. Er wartete, bis die Stadt zum Bersten voll war. Ein Augenzeuge sagt, 2,7 Millionen waren in der Stadt. Alle aus dem Land und natürlich auch Juden aus dem Ausland kamen zu diesem großen Fest. Und dann, als sie drin waren, hat er den Belagerungsring endgültig geschlossen. Aber von den gläubigen, messiasgläubigen Juden ging keiner mehr zum Passafest. Und so wurden sie verschont. Das war eine teuflische Falle von Titus, das Passafest im Frühjahr 70. Und dann kam dieser 140-tägige Krieg mit über 1 Million Toten. Viele wurden dann rund um Jerusalem herum gekreuzigt. Gegen 100.000 Kriegsgefangene wurden abgeführt. Und dann begann diese Zerstreuung des jüdischen Volkes unter alle 5 Kontinente. In einem jahrhundertedauernden Prozess. Jetzt lesen wir da nochmals Vers 23. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk, wegen der Verwerfung des Messias. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die Zeit der Heiden, die Zeit der Nationen, das ist die Zeit, wo die heidnischen Völker das Sagen haben. Das jüdische Volk hat keinen Staat mehr. Hat Jerusalem verloren. Aber diese Zeit soll ein Ende haben. Und darum habe ich in meiner Bibel ganz speziell vermerkt, dieses Wort bis. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das dauert nicht ewig. Und so können wir zeigen über 2000 Jahre hinweg, seit dem Jahr 70, wie Jerusalem dauernd von heidnischen Völkern besetzt war. Nie mehr von Juden. Bis 1967. Da kam der Griff nach dem Tempelberg im Sechstagekrieg. Aber die Sache ist immer noch nicht geklärt. Denn der Kampf um den Tempelberg ist nach wie vor im Zentrum des Weltkonflikts. Aber wir haben hier das ganz wichtige Bis. Und jetzt sehen wir, das Bis bringt uns in die Endzeit. Der Herr hat begonnen vor diesem allem aber. Da sind wir am Anfang der Schwangerschaft. Und er bringt uns in die Endzeit, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und im Weiteren verläuft Lukas dann wieder parallel mit Matthäus und Markus. Also hier haben wir diesen Einschub als Antwort auf Frage 1 und 2, auf die Fragen 1 und 2. Und das ist eben ganz speziell für das Lukas-Evangelium. Also dieser Ausdruck, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden, wird Jerusalem zertreten. Fremdherrschaft, das ist das leidvolle Los der Geschichte Jerusalems vom 1. bis ins 21. Jahrhundert. Allerdings mit einem ganz fundamentalen Wendepunkt 1967. Ja, das müssen wir festhalten. Der Ausdruck die Zeiten der Nationen bezeichnet die Periode, in der die Weltreiche der nichtjüdischen Völker die Macht innehaben. Wie das in Daniel 2 und 7 so schön beschrieben wird. Diese Herrschaften werden durch das Reich Gottes, durch die Friedensherrschaft des Messias in der Endzeit abgelöst werden. Der Herr Jesus sagte also voraus, dass Jerusalem bis in die Endzeit von nicht-jüdischen Nationen beherrscht, gedemütigt und zertreten werden sollte. Und nun mit Lukas 21, 24, ganz am Schluss, gelangen wir erneut in die Endzeit, in die Zeit der Wehen. Jetzt lesen wir ab Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen. Da haben wir schon die ganz letzten Zeichen der Wehen, ja? In unserem Katalog, der 17 Zeichen. Da sind wir also schon in der Presswehenzeit. Und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, in dem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Jetzt haben wir die glorreiche Erscheinung des Herrn Jesus Christus. Und jetzt wollen wir, wenn wir das so in der Übersicht haben, die Antwort auf die Fragen 1 bis 4, uns den praktischen Ermahnungen in der Endzeitrede auf dem Ölberg zuwenden. Viele denken, Prophetie, das ist so Spielerei. Ich interessiere mich mehr für praktische Dinge. Ja gut, wenn jemand wissen möchte, was er praktisch tun soll, dann soll er einmal achten auf alle Imperative, alle Befehlsformen in dieser Rede. Ich habe die hier so zusammengestellt. Nicht absolut vollständig, aber das meiste ist da. Wollen wir einfach mal durchgehen? Der Herr gibt ganz konkrete Verhaltensanweisungen für die Endzeit. Der erste Satz überhaupt in Matthäus, Markus, Lukas in dieser Rede ist: Passt auf. Sehe zu, das heißt, passt auf, dass niemand euch verführe. Das war das Allererste. Und wenn wir denken, ja, für mich keine Gefahr, dann sind wir schon in Gefahr. Also wenn wir nicht sehen, dass die Endzeit effektiv gefährlich ist, dann sind wir schon ganz deutlich in Gefahr. Also passt auf. Dann ein zweiter Befehl. Wachet. Das kommt nicht nur einmal vor. Ich habe das hier zusammengestellt. Matthäus 24, 42, 25, 13, Markus 13, 33, 35, 37. Dreimal in Markus. Lukas 21, 36. Wachet. Also das soll man nicht abheben. In Verzückung. Wachet. Welche Wächter heben in Verzückung ab? Kann man doch nicht brauchen vor der Türe. Wachet. Dritter Punkt. Eine Sache, die ja zu aller Zeit wichtig ist, aber der Herr sagt es ganz ausdrücklich in der Endzeitrede, betet alle Zeit. Lukas 21, 36 und so weiter. Dann haben wir in Markus 13, 11 in Verbindung mit dem, dass Gläubige um ihres Glaubens willen zur Rechenschaft gezogen werden, die Ermahnung, sorgt euch nicht zuvor. Schön, oder? Das ist ein Befehl. Sorgt euch nicht zuvor. Bei dem Zeichen, das Götzenbild auf dem Tempelplatz, da haben wir doch gesehen, Matthäus macht einen Einschub in 24, 15 und sagt, wer es liest, der beachte es. Das ist ein Befehl. Beachte es. Und gut, er hat das an dieser Stelle ganz besonders betont, aber in dem Sinn ist es ein Aufruf überhaupt beim Lesen dieser prophetischen Kapitel, dass wir da gut aufpassen. Und wir haben ja einige Perlen gefunden, nicht wahr, von Wörtern, wenn man sie wirklich genau anschaut, zum Beispiel das mit dem Terrorismus. Das war doch wirklich eine Perle in dem Sinn, die uns zeigt, wo wir heute stehen. Also, die Dinge genau, sorgfältig lesen und beachten. Dann sagt der Herr im Blick auf Verführung, zum Beispiel wenn Sie sagen, der Messias ist jetzt da, Ätzen. Sagt der Herr, glaubt nicht. Weil der Herr ist ja einmal gekommen, um zu predigen auf Erden. Er kommt nicht mehr so. Also, aber wir können das verallgemeinen überhaupt auf Reaktionen, als Reaktion auf Verführungen, die an uns herankommen, einfach nicht glauben. Wo wir gleich sehen, das ist ja ein Widerspruch zur Bibel. Das geht ja nicht. Da brauchen wir also nicht die Zeit vergeuden mit allem Unsinn, was herangetragen wird, müssen wir gar nicht darauf eingehen. Wenn wir gleich sehen, das stimmt ja nicht mit der Bibel überein. Der Herr sagt, jetzt habe ich das gedreht, glaubt nicht, bezieht sich darauf, wenn Sie sagen, siehe, er ist in der Kammer. Und geht nicht hinaus, ist der Befehl, wenn Sie sagen, er ist, der Messias ist in der Wüste. Also in der Kammer, das wäre, der Messias ist geboren als Baby. Kommt mal. Ja, so wie Weihnachten. Die Hirten gehen. Und das war in einem Raum. Da gingen sie hin. Aber der Messias kommt nicht mehr so. Also glaubt nicht. Und wenn sie sagen, er ist in der Wüste und predigt, müssen wir gar nicht hingehen. Wir müssen nicht jede Veranstaltung besuchen, wo wir genau wissen, dass sie schon daneben ist. Wir brauchen also gar nicht dauernd hinauszugehen. Dann in Markus 13, 23 kommt das nur vor. Plötzlich ein Einschub, der Herr sagt, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Aber siehe ist ein Befehl. Schaut mal, realisiert mal, ich habe das euch alles schon vorhergesagt. Dann ein wunderbarer Befehl, Lukas 21, 28. Der Herr hat gerade gesagt, im Vers zuvor, wie er der Menschensohn in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und dann sagt der Herr, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Er sagt nicht, wenn schon alle Zeichen durch sind, dann hebt eure Häupter empor. Er sagt, wenn es anfängt. Jetzt müssen wir mal nochmal den Katalog durchgehen mit den Zeichen 1 bis 17. Und wir haben gesehen, der größte Teil ist ja bereits durch. Und geht natürlich in Kompression, in Stärkenkompression dann noch weiter. Ja? Aber wir können nicht mehr sagen, wir sind so am Anfang, wenn diese Dinge beginnen zu geschehen. Die erste jüdische Einwanderungswelle hatte schon 1882 begonnen. Das ist schon eine Weile her. Aber wo wir heute stehen, wir sind so weit vorgeschritten, und der Herr sagt, schon wenn es anfängt zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Also mit anderen Worten, es ist nicht mehr Zeit, um depressiv zu werden. Das ist vorbei. Wirklich, das müssen wir vergessen. Wir müssen hinaufschauen, eure Erlösung naht. Wir kommen auf diese Erlösung noch zurück. Und dann ein weiterer Befehl, Matthäus 24, 32. Lernt das Gleichnis vom Feigenbaum. Das ist ein Befehl. Haben wir das mal beachtet? Der Herr befiehlt das. Wir müssen dieses Gleichnis lernen. Das ist das Gleichnis von dem wiedererstehenden Staat Israel. Damit wir merken, dass das Reich Gottes, das tausendjährige Reich, nahe ist. Lernt das Gleichnis. Und dann in Lukas 21, 29, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Auch das ist ein Befehl. Wir müssen mal anschauen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt ein Befehl, man soll eine Israelreise machen. Das nicht, man kann das auch von hier aus sehen. Aber wir sollen den Feigenbaum sehen, realisieren, er ist da. Wir können ja praktisch jeden Tag in der Zeitung davon lesen, oder? Aber der Herr sagt, und alle Bäume. Wir haben etwas gesprochen über, nur so beispielhaft, wir können noch mehr erwähnen zu dem Thema. Das Erwachen von Irak, Babylonien in der Bibel, Syrien, König des Nordens, Jordanien, Ammon, Moab und Edom, Ägypten und Libanon. Ja, also wir haben den Aufruf, eben das zu sehen. Und ebenfalls ein Befehl in Matthäus 24, 33, erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Oder in der Parallelstelle, dass das Reich Gottes nahe ist. Das ist auch ein Befehl. Erkennt. Also der Herr befiehlt uns, dass wir erkennen sollen, wo wir heute stehen. Und dann in Lukas 21, 34, hütet euch. Wovor? Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Durch Ausgelassenheit und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Ich habe erklärt, das Wort Ausgelassenheit, Kreipale im Griechischen, bedeutet Ausgelassenheit in Rauschzuständen, Schwindel, Taumel, Benommenheit des Kopfes. Könnte man viel dazu sagen. Also es ist wirklich nicht mehr die Zeit, um irgendwie unnüchtern zu werden. Es ist nicht die Zeit, um rückwärts zu fallen. In Benommenheit und Taumel. Unsere Herzen sollen also nicht beschwert werden. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht belasten lassen, sondern dass wir uns diese glückliche Haltung bewahren. So blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das ist Gottes Willen gegen uns. Wir dürfen uns nicht nach unten drücken lassen und wir dürfen uns ja nicht in diese Probleme von Alkohol, in denen unsere Gesellschaft tief drin steckt und viele Menschen ganz versteckt. Also immer wieder erschrickt man, wie das Alkoholproblem viel größer ist, als man denkt, selbst unter Christen. Das ist wirklich eine ganz schlimme Sache. Aber der Herr sagt, hütet euch. Ausgelassenheit, Trunkenheit, Lebenssorgen. Ja gut, wenn wir wirklich uns durchringen und zu sehen, der Herr kommt bald, dann hilft es uns, im Moment, wo uns Dinge erdrücken wollen, eben uns wieder da heraufzudrängen, indem wir sehen, das ist, im Vergleich zu dem, was jetzt bald kommt, ist das, darf das nicht verglichen werden. Also das hilft uns gerade über momentane Dinge, uns wieder herauszukämpfen, eben durch diese positive, glückliche Sicht empor. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Es ist ein Befehl, der Herr möchte, dass wir bereit sind für die Wiederkunft Christi. Und dann noch ein konkreter Befehl, Matthäus 24, 44, seid bereit. Wir haben das 6-mal so gemacht, und das heißt, meine Frau hat gepackt. Wenn wir wussten, jetzt kommt die Zeit des Endes, also von der Schwangerschaft meine ich, da hat meine Frau ihren Koffer gepackt, weil wir ja nie wussten, wann. Genau, aber jetzt kommt es dann. Und wenn es dann losgeht, dann wollen wir abmarschieren. Wir haben ja heute Morgen schon etwas von der Entrückung gehabt in Verbindung mit dem Schofarhorn. Letzte Posaune, die Posaune zum Aufbruch. Und ich habe ja nochmals darauf hingewiesen, auf dieses Lied, das so viele Leute kennen, die wissen überhaupt nicht, was es bedeutet. Singen da, als Nichtchristen auf der Straße pfeifen sie. Oh, when the saints go marching in. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren, dann lass mich unter ihnen sein. Then let me be in the number. Oh, when the saints go marching in. Wenn die Heiligen einmarschieren. Wir müssen bereit sein für den Marsch nach oben. Und das bringt uns noch abschließend zum Thema der Entrückung. Es überrascht uns, dass wir in diesem Kapitel nichts gefunden haben von der Entrückung. Das ist ja eben ein Geheimnis gewesen. Darum sagt hier der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es. Und so weiter. Das ist so schön vertont im Händel, im Messias vom Händel. I tell you a mystery. Ich sage euch ein Geheimnis. Die Entrückung ist ein Geheimnis und der Herr hat sie zu seinen Lebzeiten nur angedeutet und erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes nach Epheser 3 wurden die Geheimnisse des Neuen Testamentes so richtig entfaltet über die Gemeinde. Und darum hat dann eben erst Paulus das ausführlich dargestellt. Der Herr sagt in Johannes 16, Vers 12, als Abschied, noch vieles habe ich zu euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, so wird er euch in alle Wahrheit führen. Darum in den Evangelien haben wir Andeutungen der Entrückung, zum Beispiel Lukas 21, 36. Wenn es heißt, wacht nun, zu aller Zeit betend, auf dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Wie kann man diesen Dingen entfliehen? Durch die Entrückung. Aber aus dem kann man das nicht ersehen. Aus der Stelle selbst. Das ist nur andeutungsweise. Aber auch Vers 28 ist andeutungsweise. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Aber was ist diese Erlösung? Die wird nicht näher erklärt. Das Ausführlichste, was der Herr über die Entrückung gesagt hat in den Evangelien, ist Johannes 14. Vers 2. In seiner Abschiedsrede im Obersaal, die Schatten des Kreuzes auf ihn gefallen. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Die ausführlichste Andeutung der Entrückung. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. In den himmlischen Tempel, das himmlische Vaterhaus. Aber eben, wir haben das heute Morgen gelesen, ausführlicher in 1. Korinther 15, 51 und folgende, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende und natürlich Philipper 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland oder als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, mit der Macht, mit der er vermag, sich auch alle Dinge zu unterwerfen. Das ist die Entrückung. Und von der Entrückung sagt der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Die Stunde der Versuchung, die größte Versuchungszeit der Menschheitsgeschichte, wenn der Antichrist kommt, Offenbarung 13. Eine grausame Verführung. Und der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt nicht, ich werde dich bewahren vor der großen Drangsal. Denn die ist nur ein Teil der Zeit, wo der Antichrist auftritt. Die Stunde der Versuchung umfasst noch mehr als nur die große Drangsal. Darum das Zeichen mit dem Götzenbild auf dem Tempelplatz, das werden wir nicht sehen hier auf Erden. Schauen wir dann aus anderer Perspektive. Ja gut, ich meine, in der Offenbarung, die Engel im Himmel, die haben ja immer die Sicht zur Erde. Wenn die Posaunen oder dann die Schalen ausgießen auf die Erde, da ist ein Sichtbezug für die Erlösten im Himmel zu den Ereignissen der Erde. Aber der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Wenn jemand übersetzen will, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung, dann ist das falsch. Weil das Wort bewahren hier heißt bewahren und nicht retten. Griechisch tereo heißt retten, sozo heißt retten, tereo heißt bewahren, das steht hier, sozo heißt retten, das steht hier nicht. Es steht hier bewahren, tereo ek. Ek, hier übersetzt mit vor, kann bedeuten aus. Aber man kann jetzt nicht als Schlaumeier sich sagen, weil man gerne in die Drangsal kommen möchte, das sollte aus bedeuten. Denn man kann nicht sagen, ich werde dich bewahren aus. Oder wenn unser kleiner Haniel, ist ein Schlingel, wenn der zur Aare springt und ich kann ihn noch vorher aufhalten, bevor er im Wasser ist, dann kann ich ihn bewahren vor der Aare. Wenn er schon drin ist, dann habe ich noch die Möglichkeit, ihn zu retten aus der Aare. Aber ich kann ihn nicht bewahren aus der Aare. Das ist sprachlicher Unsinn. Also die Kombination tereo ek heißt bewahren vor. Und sie kommt noch vor in Johannes 17, wo der Herr Jesus sagt, ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Tereo ek. Und niemand übersetzt dort, dass du sie bewahrest aus dem Bösen. Nein, wir sollen nicht ins Böse reinkommen. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Und wie? Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Übrigens, ich komme bald, das griechische Wort für bald ist eigentlich ein Adverb. Schnell eilend. Ich komme schnell. Das heißt, die Art und Weise, wie er kommt, ist überraschend. Das heißt nicht, ich komme nicht erst nach 2000 Jahren. Ich komme schnell. Das hilft, manche Missverständnisse zu überwinden, meine ich. Ich komme schnell, eilends. Das heißt, die Entrückung wird wirklich eine ja, ich meine, wenn es dann geschieht, können wir dann uns das sagen. Das war wirklich schon recht überraschend, oder? Plötzlich das Schofarhorn, Posaune Gottes und dann diese ganze Action, wenn die Saints, die Heiligen einmarschieren. Also, ich komme bald, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Jetzt gibt es natürlich noch Schlaumeier, die sagen, ja, vielleicht sind das die Treuen, die werden vorher entrückt und dann die anderen gehen noch ein bisschen weiter. Geht nicht. In 1. Korinther 15, 51 spricht Paulus zu einer sehr problematischen Gemeinde, die aber als echte Gläubige anspricht. Kapitel 1, Vers 1 und 2. Und da sagt er in 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Ja, alle. Nicht ein paar. Alle. Ja gut, in zwei Phasen. Nein, nein. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, beim letzten Schofarhorn. Das geht nicht, die Auswahlentrückung, das geht nicht. Funktioniert nicht. Also, wir marschieren sehr bald ein. Wir können nicht rechnen, aber wir haben die Befehle des Herrn: erkennet, sehet, blicket auf, weil eure Erlösung naht. Und wir haben den Katalog von Zeichen, sehen wirklich, wo wir stehen. Also wir haben wirklich Grund, jetzt freudig auseinanderzugehen und eben, wir wissen, also mit Depressionen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist von gestern, Schnee von gestern. Der Herr kommt bald und wir haben den Auftrag, jetzt noch die Zeit auszunutzen, wo wir wirken können, bevor es dann in die Presswehenphase kommt. Ja, die Zeit ist vorbei und das meiste haben wir zusammen angeschaut.